Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jetzt der Moment. Ihr kennt das, wenn ihr hier öfter mal reinhört, wo ich keine Ahnung habe. Ich treffe jetzt eine Person, vielleicht auch mehrere, die ich nicht kenne und bei denen ich nicht weiß, warum wir miteinander sprechen. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Da ist jemand, das ist schon mal schön. Ich bin Sebastian. Darf ich deinen Namen schon erfahren oder verrät er irgendwas über dich?
Nee, der verrät eigentlich nichts über mich. Mein Name ist Maria Elena Vorrath.
Maria Elena, wie spreche ich dich an?
Einfach Elena.
Elena, freut mich, dass wir uns kennenlernen. Es gibt so drei kleine Sätzchen, die die Redaktion vorbereitet hat, die mich möglicherweise auf deine Spur bringen werden. Und wir hören einfach direkt mal in den ersten rein. Okay, ich hatte befürchtet, da kommt auch nicht mehr. Das klingt für mich nach Schnee. Also irgendwas, was man gerade so Mitte Juni nicht so richtig auf dem Schirm hat. Nach Schnee, nach Laufen durch Schnee und zwar durch tiefen, durch dicken Schnee. Hast du irgendwas mit Schnee zu tun?
Ja.
Ja. Ja. Das heißt, du wohnst oder lebst in einer Region, wo es viel Schnee gibt?
Nein.
Nein. Du hast beruflich mit Schnee zu tun?
Ja.
Und beruflich bist du auch immer mal wieder im Schnee oder beschäftigst du dich eher theoretisch mit Schnee?
Ja.
Das war eine Oder-Frage, du hast völlig recht. Genau. Beschäftigst du dich eher theoretisch mit Schnee?
Auch praktisch.
Auch praktisch, also beides, ja. Ach komm, hören wir mal den zweiten Satz.
Ich glaube, dass viele denken, wir wären traurig. Wir sind aber nicht traurig, wir sind unfassbar sauer.
Morgen geht die Welt nicht unter, das stimmt
ja,
schon.
Doch,
dass es, nein,
doch.
Morgen geht die Welt nicht unter. Aber man muss ja auch überlegen, man kann ja nicht immer nur schwarz-weiß denken.
Ganz ehrlich, es geht darum, dass wir noch eine Zukunft haben. Und ich weiß nicht, wie man das so ignorieren kann.
Aha. Okay, das heißt, du beschäftigst dich nicht nur mit dem Schnee, sondern möglicherweise auch mit dem Fehlen des Schnees, das ich gerade immer schon mal angedeutet habe, nämlich mit dem Klimawandel?
Ja.
Ja. Bist du dann sowas wie eine Wissenschaftlerin möglicherweise, die sich mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzt?
Ja und nein.
Okay, also du bist keine Wissenschaftlerin, aber setzt dich mit den Folgen des Klimawandels auseinander.
Nein.
Du bist eine Wissenschaftlerin, aber setzt dich nicht mit den Folgen des Klimawandels auseinander.
Ja, ungefähr so, ja.
Okay, komm, wir hören den dritten Ton.
Es gibt drei Faktoren, drei Hauptfaktoren, die bestimmen, wie das Klima auf der Erde ist. Das ist zum einen die Menge der Strahlung, Sonnenstrahlung, die wir bekommen. Zum anderen ist es die Menge der Treibhausgase, die wir in der Atmosphäre haben. Und zum dritten ist es die Größe der Eisflächen auf der Erde, die Sonnenlicht ins Weltall reflektieren. Und all diese drei Faktoren haben erdgeschichtlich schon immer geschwankt, weshalb es erdgeschichtlich schon immer Klimawandel gegeben hat.
Okay, also Klimawandel ist auf jeden Fall ein Thema. Das mit den Folgen, das hat es irgendwie nicht gebracht. Aber du beschäftigst dich ja offensichtlich mit dem Schnee und mit dem Eis. Also
genau.
Ich meine, das Schmelzen von Schnee und Eis, beziehungsweise auch der Eismassen zum Beispiel am Nordpol, das ist ja eine Folge des Klimawandels. Und wenn du sagst, du beschäftigst dich nicht mit den Folgen, dann wahrscheinlich auch nicht mit dem Schmelzen des Eises, oder? Ist auch wieder keine Ja- oder Nein-Frage.
Ja,
nee. Pass auf, ich stoche so ein bisschen im Dunkeln, bin aber, glaube ich, relativ nah dran. Also
du
wir
bist
halten,
sehr nah dran, ja.
Wir halten fest, du bist eine Wissenschaftlerin. Ja.
Genau.
Du beschäftigst dich mit dem Klimawandel. Ja.
Ja.
Du beschäftigst dich mit Schnee, Eis, diesen Dingen, die möglicherweise weniger werden oder relativ sicher weniger werden durch den Klimawandel.
Ja, da kann ich ja gleich erklären, wie genau das zusammenhängt.
Ich nehme einfach so den halben Punkt mit und du sagst mir jetzt, was du genau machst.
Ja, genau. Das kann man nicht so einfach mit Ja oder Nein beantworten, weil ich nämlich das Klima der Vergangenheit erforsche.
Ah, ja. Ja,
das hängt aber mit dem, was heute passiert, eben auch direkt zusammen.
Okay, das ist ganz spannend. Mit dem Klima der Vergangenheit und daraus ziehst du dann Schlüsse auch für das, was jetzt gerade auf der Welt oder mit der Welt oder vielleicht auch in den nächsten 50, 100 Jahren mit der Welt passiert?
Ja, genau. Beziehungsweise ich mache die Grundlagenforschung. Also ich arbeite am Alfred-Wegener-Institut. Wir erforschen eben, wie die Eismassen oder das Meereis in der Antarktis auf frühere Klimaschwankungen reagiert haben, also Wärme und Kälte. Daraus kann man eben Rückschlüsse ziehen und das können dann andere Wissenschaftler wiederum benutzen, um dann eben Vorhersagen für heute zu machen.
Aber das heißt, du bewegst dich vornehmlich in der Vergangenheit.
Genau.
In welcher Vergangenheit? Also von was für Jahresbereichen reden wir da?
Das ist relativ kurz, das sind nur 20.000 Jahre.
Ach, nur 20.000 Jahre, dann ist ja überschaubar. Ja.
Ja.
Was bist du dann genau? Also Klimaforscherin, das war eben nicht so ganz eindeutig.
Also ich bin Geowissenschaftlerin und arbeite hier in der marinen Geologie. Das heißt, wir erforschen hauptsächlich den Meeresboden, weil der Meeresboden nämlich die Klimainformationen der Vergangenheit speichern kann, dadurch, dass sich verschiedene Dinge dort am Meeresboden absetzen. Wir haben hier so eine kleine Unterabteilung und wir arbeiten an organischen Mikrofossilien. Mhm. Das sind die organischen Überreste von Lebewesen, die mal früher gelebt haben und die uns heute sagen können, unter welchen Umweltbedingungen sie gelebt haben.
Das klingt alles ziemlich spannend. Ja. Ich freue mich, dich kennenzulernen, Elena. Ich merke mir gleich Geowissenschaftlerin und wir sprechen dann quasi sowas wie über den Schnee von gestern. Quasi.
Genau, ja.
20.000 Jahre in die Vergangenheit ist für mich eine sehr schwer vorstellbare Zeitspanne. Was ist denn da so grob passiert auf unserer Welt? Kannst du das in wenigen Sätzen zusammenfassen oder ist das zwangsläufig ein Vortrag für einen Abend?
Nee, das kann man auch ganz gut abkürzen. Mhm. Also wir haben ja in der Vergangenheit, in den letzten 800.000 Jahren, einen Wechsel gehabt von kalten und warmen Zeiten. Mhm. Und vor 20.000 Jahren hat die letzte Eiszeit ihr Maximum erreicht. Das heißt, es war dort besonders kalt. Dann hat eben die Neuzeit eingesetzt, das heißt die neue Warmzeit. Und seitdem wird es eben auf der Erde kontinuierlich wärmer. Mhm. Wir hatten bereits ein Temperaturmaximum. Eigentlich sollte es jetzt demnächst wieder etwas abkühlen und in die nächste Eiszeit gehen.
Mhm. Was wiederum so ein bisschen beunruhigend klingt, aber die nächste Eiszeit ist wahrscheinlich auch wieder tausende Jahre dann trotzdem entfernt.
Ja, ich glaube, das waren so 50.000 Jahre.
Okay, also da brauche ich mir nicht noch einen dickeren Mantel zu kaufen.
Genau, also wir wissen eben aus der Forschung, dass eine Eiszeit immer schleichend kommt. Das heißt, die Phase der Abkühlung ist relativ lang und die Phase der Erwärmung ist relativ schnell. Das heißt, in den letzten 20.000 Jahren ist die Temperatur nach oben geschossen. Und das haben wir eben auch in den Zyklen vorher schon immer gesehen, dass die Erwärmung immer sehr, sehr schnell passiert und dann eben eine lange Abkühlungsphase kommt.
Hm. Das heißt, durch den Klimawandel verschiebt sich das jetzt alles ein Stück weit, weil es wird weiter wärmer anstatt kälter.
Genau. Wir wissen, dass zum Beispiel seit 50 Jahren die Sonneneinstrahlung auf die Erde leicht abnimmt. Das heißt, eigentlich hätten wir so eine kleine Abkühlung. Dadurch aber, dass wir so massiv viele Treibhausgase in die Atmosphäre freisetzen, heizen wir das Ganze künstlich an. Und das hat inzwischen Ausmaße angenommen, die wir so einfach nicht mehr rückgängig machen können.
Was ja schon ziemlich unfassbar ist, ne? Wenn man sich diese Zeiträume anschaut, mit denen du dich befasst. Wir schauen hier irgendwie 50.000 Jahre in die Zukunft, 20.000 Jahre in die Vergangenheit und auf grob 150 Jahre Industrialisierung, in denen wir es geschafft haben, diese Prozesse ja mindestens zu beeinflussen. Das ist ja schon krass, da will man sich gar nicht ausmalen, was wir Menschen noch alles mit der Erde anstellen können. Ne? Ist die Frage, ist das jetzt eigentlich schlimm? Ich mache Anführungszeichen, das bringt im Radio nichts. Ist das jetzt schlimm, wenn sich das jetzt verschiebt? Weil wenn es eh diese wellenförmigen Ab- und Aufwärmungen der Erde gibt und gegeben hat und immer gegeben hat, müssen wir uns da jetzt überhaupt so einen Kopf machen, wenn sich das jetzt, weiß ich nicht, ein paar tausend Jahre in irgendeine Richtung verschiebt? Könnte man ja jetzt mal ganz naiv fragen, was ich hiermit tue.
Ja, die Frage ist immer, für wen? Also die Erde dreht sich definitiv weiter, ob Klimawandel oder nicht, das tut sie immer. Und aus der Klimaforschung an sich wissen wir, dass Umweltveränderungen immer auch dazu geführt haben, dass verschiedene Tierarten ausgestorben sind und neue diese Nischen besetzt haben. Also es ist eigentlich auch ein Treiber für die Evolution. Wenn wir jetzt aber fragen, was kümmert das den Menschen, dann muss man sich eben schon vor Augen halten, dass wir eben in einem relativ zerbrechlichen System leben, dass wir doch immer noch davon abhängig sind, dass wir jeden Tag Nahrung zu uns nehmen und Trinkwasser und dass wir unsere unmittelbare Umgebung und unsere Lebensgrundlage eben dadurch zerstören, dass wir die Erde so schnell erwärmen und gleichzeitig bis über die Maßen hinaus ausbeuten. Also natürliche Flächen versiegeln und ja umnutzen für Landwirtschaft und eben keine Naturräume mehr erhalten, die eigentlich der Zerstörung, die wir bisher gemacht haben, immer ganz gut gegengesteuert haben, aber das jetzt eben auch nicht mehr schaffen.
Nimm uns doch mal mit 20.000 Jahre zurück. Was war das damals für eine Erde, wenn du sagst, irgendwie, das war gerade so eine ausklingende Eiszeit, hätten wir uns da schon irgendwie wohl gefühlt oder wäre es doch ein bisschen frisch?
Also jetzt hier in Deutschland wäre es ein bisschen frisch gewesen. Wir hatten nämlich die Grenze des Gletschers nördlich von Hamburg, glaube ich.
Es war kühl hier.
Genau, es war kühl genug, dass Nordeuropa vereist war. Das auch nicht zu knapp. Man weiß zum Beispiel, dass wenn so ein Eisschild auf dem Land liegt, dann rutscht der auch immer so ein bisschen vom Berg hinab ins Tal. Mit dieser Rutschbewegung sind zum Beispiel auch sehr, sehr viele Gesteine aus Skandinavien bis nach Deutschland transportiert worden.
Das sind dann auch so Indizien, die ihr in der Wissenschaft findet und wisst, dadurch ist das und das hier passiert. Weil 20.000 Jahre in die Vergangenheit zu gucken, ist wahrscheinlich ja gar nicht so einfach. Also man braucht wahrscheinlich einfach solche kleinen Anhaltspunkte, um sich dann so ein Puzzle zusammenzusetzen. Oder wie genau funktioniert das?
Ja, genau. Man kann zum Beispiel mit chemischen Analysen, also mit einfach der chemischen Zusammensetzung der Steine, die man hier findet, Rückschlüsse ziehen, von wo ungefähr in Skandinavien die kommen. Und dann kann man so ein bisschen nachvollziehen, welchen Weg die zurückgelegt haben.
Klimakrimi und Detektivin habe ich hier als Stichwörter auf dem Zettel stehen. Richtig Detektivarbeit, die du dann quasi machst, um solche Sachen zusammenzusetzen?
Genau, ja. Das Bild des Klimakrimis und der Detektiven, das ist etwas, was ich immer benutze, wenn ich meine Vorträge halte. Ich versuche nämlich auch, was ich hier so mache, so ein bisschen weiterzugeben, damit die Leute verstehen, was Klima denn eigentlich ist und wie das funktioniert und dass man eben nicht immer so knallharte Aussagen treffen kann darüber, wie es zum Beispiel in der Zukunft aussieht. Also wir können sagen, in die Richtung geht es, aber wir können keine Wettervorhersage machen oder so.
Das heißt, das ist total schwer, überhaupt so eine Zahl irgendwie valide vorauszusagen. Ne?
Ja, das liegt an zwei Faktoren. Zum einen ist es stark davon abhängig, was denn der Mensch jetzt tun wird dagegen. Wenn wir von heute auf morgen unsere Emissionen auf null fahren, dann hätte das einen ganz anderen Effekt, als wenn wir einfach so weitermachen. Und der zweite Punkt ist, die natürlichen Systeme auf der Erde, sagen wir so, das Klimasystem besteht aus mehreren Bausteinen. Zum Beispiel dem Eisschild in der Antarktis oder dem Meereis in der Arktis, der Permafrostboden, der Regenwald und so weiter. Und das sind halt alles so verschiedene Steine, die miteinander verbunden sind. Die haben alle so eine Schmerzgrenze. Das heißt, wenn die überschritten ist, dann geht dieser Baustein kaputt. Also wenn der Regenwald bis zu einem bestimmten Punkt hin abgeholzt wird, dann ist der so weit zerstört, dass das gesamte Regenwaldsystem nicht mehr funktioniert. Und wir wissen, dass es diese Bausteine gibt und dass sie sich verändern, aber man kann gar nicht so genau sagen, wann die denn dann kaputt sind oder ob die sich in einer kurzen Zeit wieder regenerieren können und so weiter. Und das ist ein großer Unsicherheitsfaktor. Und das führt eben auch dazu, dass dann manchmal solche Meldungen kommen wie, oh, es werden dann doch 5 Grad zum Ende des Jahrhunderts und nicht 3 Grad.
Wo du jetzt über den Regenwald geredet hast und eben auch die Permafrostböden angesprochen hast, das ist so ein Punkt, wo es bei mir immer so ein bisschen gruselig wird, finde ich, wenn es um Kipppunkte geht, ne? Also diese Points of No Return. Vielleicht kannst du das mal erklären, wenn wir so ein Point of No Return erreichen, was so die Eisschmelze angeht.
Also meine Forschung findet ja in der Westantarktis statt, also an diesem nördlichen Zipfel, wenn man sich das mal auf der Karte anguckt. Und gerade in der Westantarktis sehen wir, dass diese ganz, ganz stark abschmilzt. Und eben auch, wenn man das mal mit den Messungen der 90er vergleicht oder so, dass eben diese Schmelzraten auch wirklich exponentiell ansteigen. Exponentiell können wir ja alle ganz gut, seitdem es die Pandemie gibt, wissen wir, was exponentielles Wachstum heißt. Also das ist wirklich so, dass wenn man solche Berichte liest, dann steht da drin, ja, das schmilzt heute 20 oder 50 Mal schneller als noch vor 20 Jahren. Und die große Frage ist halt, ob das auch noch so weiter wächst, diese Schmelzraten. Und es kann sich wieder herstellen, aber da muss man immer sehen, dass das für menschliche Zeitskalen eben nicht geeignet ist, dann eben von reversibel zu sprechen.
Ja, also weil, wir werden es vermutlich nicht mehr erleben.
Wenn man sagt, ja, okay, der Gletscher geht kaputt, aber warten wir nochmal 100.000 Jahre, dann sieht das wieder anders aus. So lange hat die Menschheit keine Zeit. Ja.
Das, was dann vor allen Dingen passieren wird, ist der Anstieg der Meeresspiegel.
Genau, durch das schmelzende Eis in der Antarktis ist hauptsächlich der Meeresspiegel betroffen. Aber, und das sagte ja auch der Experte am Anfang, die Eisfläche der Erde ist ein ganz wichtiger Faktor, was auch die Wärme anbetrifft. Die helle Oberfläche des Eises reflektiert ganz enorm an Sonnenstrahlung. Wenn dann das wegschmilzt und wir haben da dunkles Gestein oder dunkle Meeresoberfläche, dann ja. Dann erwärmt es sich, ja.
Wenn du das jetzt alles so sagst, was kriegt man davon jetzt schon mit? Also ich, zum Beispiel, du wohnst am Meer, ne?
Ja.
Kann man das jetzt schon greifen? Also siehst du schon irgendwas davon, dass sich Meeresspiegel ändern?
Nee, also der Meeresspiegel verändert sich wirklich sehr, sehr langsam. Wir sind jetzt bei ungefähr 25 Zentimetern über dem vor der Industrialisierung. Für uns ist das eigentlich Pillepalle. In anderen Ländern, gerade man nennt die Low-Lying Islands, wirklich sehr flache Inselstaaten, die merken das auf jeden Fall. Es gibt teilweise Dörfer, die stehen permanent unter Wasser.
Mm.
In solchen Gebieten kommt aber dann häufig hinzu, dass eben auch durch zum Beispiel Grundwasserentnahme oder Verdichtung des Bodens eben der Boden sich schneller absenkt und dann eben der Meeresspiegelanstieg sich eben noch viel größer auswirkt.
Mm.
Genau. Was wir aber allerdings schon sehen können, also was wir auch in Deutschland merken, ist zum Beispiel die Veränderung des Jetstreams.
Mhm.
Der Jetstream, das ist ein Windgürtel auf der Nordhalbkugel, der eben immer die Hoch- und Tiefdruckgebiete um die Nordhalbkugel herumkreisen lässt.
Mhm.
Und zwar dieser Jetstream, der kann mal schneller und mal langsamer wehen. Und wenn er langsam ist, dann sorgt es dafür, dass Hoch- und Tiefdruckgebiete über einem Gebiet lange verweilen. Und wenn wir eben trockenes Wetter haben im Sommer, dann kann das eben auch mal 8 oder 10 Wochen trocken sein und kein Regen geben. Und das war ja 2018 der Fall.
Westantarktis, das hast du eben gesagt, ist dein Gebiet. Bist du dann auch in der Westantarktis unterwegs immer mal wieder?
Also ich war vor 2 Jahren dort unterwegs und habe eben auch Proben genommen vom Meeresboden. Das ist aber so ein bisschen wie auch bei Archäologen. Archäologen graben 2 Wochen im Jahr und sitzen dann 3 Jahre an ihrem Schreibtisch und beschriften das. Und so geht es mir auch. Ich ziehe dann da so ein paar Sedimentkerne raus. Also Sedimentkerne, das sind eben Proben vom Meeresboden.
Mhm.
Ja, dann stehe ich jahrelang im Labor und kann dann da dran herumforschen.
Ja. Das heißt, wie kommst du dann an den Meeresboden? Muss man da tauchen oder wie geht das?
Also das ist wie Plätzchen ausstechen. Also wir stechen quasi mit so einem Rohr in den Boden rein, in den Meeresboden und ziehen das dann raus. Da kann man runtergehen bis 4.000-5.000 Meter.
Krass, okay.
Also wir Geologen, wir machen auch gerne immer noch Handarbeit. Das heißt, wir haben Geräte, die mechanisch auslösen und gar nicht irgendwie mit einem Kabel oder Elektronik angesteuert werden, sondern wir haben einfach ein langes Rohr und lassen das auf den Boden plumpsen, das geht dann in den Meeresboden rein und das ziehen wir hoch und dann haben wir da 10 Meter Kern.
Mm.
Den schneiden wir dann auseinander und dann hat man ordentlich Muckis.
Ich habe hier ein Stichwort stehen, das heißt Eisalgen.
Mhm.
Was sind das?
Das sind Algen, die im Eis leben.
Also in dem Lebensraum, wo man eigentlich kein Leben erwarten, also ich als Laie kein Leben erwarten würde, die überleben da.
Denkt man sich so, aber also das sind kleine Algen, die leben unter dem Eis und zwar unter dem Eis, was so draußen herumschwimmt, also nicht unter so dickem Eis, denn da kommt noch Sonnenlicht hindurch, dass sie nämlich an der Unterseite des Eises noch Photosynthese betreiben können.
Ah.
Und das Tolle an diesen Eisalgen ist, die blühen und wachsen eben auch nur, wenn Eis da ist. Das benutze ich in meiner Forschung, denn die abgestorbenen Eisalgen, die fallen auf den Meeresboden und können da eben über Jahrtausende hinweg überdauern.
Das heißt, du stehst dann im Labor und hast dann so einen langen Bohrkern, den du in verschiedene Stücke oder Scheibchen geschnitten hast und untersuchst dann Stück für Stück für Stück für Stück und schreibst alles auf, was du darin findest quasi.
Ja, also ich habe den Kern, der war 12 Meter lang.
Mhm.
In den ersten 10 Metern hat man schön gesehen, da ist einfach jedes Jahr, hat sich da so ein bisschen was abgesetzt von dem, was von oben kommt. Und von oben kommen halt eben abgestorbene Algenreste oder andere organische Stoffe oder mal ein bisschen Sand oder sowas. Und wir wissen halt, dass sich das da zeitlich ununterbrochen ebenso abgesetzt hat. Und deswegen können wir das ganz gut datieren.
10 Meter sind dann wie viele Jahre ungefähr?
Das sind, in meinem Fall sind das jetzt 17.000 Jahre.
Hm.
Das kommt immer auf die Gegend drauf an.
Und wie bestimmst du das dann, wie lange du jetzt zurückschauen kannst? Also woran kann man das festmachen?
Wir suchen nach Kalkalgen.
Mhm.
Und an denen kann man dann die Radiokarbon-Methode anwenden und das datieren. Das geht zurück bis ungefähr 60.000 Jahre. Und da mein Kern eben nur 17.000 Jahre alt ist, ist das kein Problem.
Was war so das Spannendste, was du da so drin entdeckt hast? Oder vielleicht das Überraschendste, wo du gedacht hast, aha, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet? Oder weißt du schon relativ genau, was du da findest?
Nee, was sehr, sehr spannend war, ist das, was vor 17.000 Jahren passiert ist. Mhm. Da ist nämlich nichts passiert.
Okay, sehr spannend.
Genau, und ich weiß, dass vor 17.000 Jahren eben der antarktische Eisschild so weit ins Wasser gereicht hat, dass er an der Stelle, wo ich mein Sediment her habe, dass er da so dick war und drüber lag, dass da eben keine Eisalgen gewachsen sind. Das heißt, heute liegt der Eisschild, glaube ich, ja, 50 Kilometer weiter weg. Das heißt, in den letzten 20.000 Jahren hat er sich um 50 Kilometer zurückgezogen. Und das ist eben das Spannendste daran. Wir können also relativ genau sagen, wann der sich so weit zurückgeöffnet hat, dass da zum ersten Mal offene Meeresoberfläche war und dann eben dünnes Eis jedes Jahr gelegen hat und eben die Eisalgen dort siedeln konnten.
Das heißt, du kannst dir so ein richtiges Bild zusammenpuzzeln von dieser Region, wie sie vor 17, vor 16, vor 15.000 Jahren ausgesehen hat.
Genau.
Wir zwei spielen jetzt auch eine Runde was mit Eis.
Ja.
Würde ich zumindest mal stark vermuten, weil unsere Geschichten vom Pferd, das ist unser Wahr- oder Falschspiel, haben in der Regel irgendwas mit unserem Gast, unserer Gästin zu tun. Und ich würde ganz stark vermuten, dass wir jetzt in Richtung Eis gehen. Aber hören wir mal rein.
Wohlfühltemperatur, das ist ja was ganz Individuelles. Fragst du zum Beispiel nach beim antarktischen Krill, diesen kleinen wirbellosen Meeresbewohnern, würden die vermutlich sagen, gib mir irgendwas zwischen minus 1,3 und plus 3 Grad. Viele von uns würden Wohlfühltemperatur eher ein bisschen höher ansetzen, aber es gibt diese unterkühlten Situationen in unserem Leben. Da sind wir eben weit davon entfernt, von der Wohlfühltemperatur. Und es gibt sogar einige, die legen es direkt darauf an, sich zu unterkühlen. Drei eisige Geschichten haben wir hier vorbereitet, zwei Stimmen und eine ist ausgedacht, also vom Pferd. Und du darfst raten, welche.
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Aufgabe verstanden, Elena?
Jo.
Jo, hier ist die erste Geschichte.
Erstens, wenn arschkalt nicht kalt genug ist.
Boah, also wenn es so richtig, richtig kalt ist.
Dauerhafte Kälteexposition kann eine verminderte Körpertemperatur, Hypothermie und fokale Weichteilverletzungen verursachen. Zu den Gewebeverletzungen ohne irreversible Erfrierungen gehören der sogenannte Frostnip, geringfügige Verletzungen des Hautgewebes, Frostbeulen oder der sogenannte Schützengrabenfuß.
Kälte kann krank machen und sogar dafür sorgen, dass amputiert werden muss. Aber wenn man es richtig anstellt, dann ist die Sache mit der Kälte auch nützlich. Das sagt zumindest der Holländer Wim Hof.
Like this. And letting go.
Hof kann ziemlich viele unglaubliche Dinge tun, wie zum Beispiel Wüstenmarathons laufen ohne zu trinken oder in Shorts auf schneebedeckte Berge steigen. Atmen, sagt er, ist wichtig und die Auseinandersetzung mit Kälte. Hof kann durch die Kombination aus Atmung, Meditation und Kälte nämlich sein Immunsystem und seine Immunantwort steuern. Und seine kühle Erfrischung, die holt er sich auch schon mal in zugefrorenen Seen.
At 35 meters, I lost sight because the retina, it froze. I couldn't see nothing.
Gefrorene Netzhaut, bewusstlos. Wim Hof kann es eigentlich nicht kalt genug sein. Um den neuen Rekord im Eissitzen aufzustellen, stieg Hof unter Zeugen in einen großen Behälter mit Eiswasser und setzte sich hin.
5 Minuten, 10 Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde.
I love the cold.
Dass er sich hier wohlfühlt, das kann schon sein, aber normalerweise wäre es jetzt langsam mal Zeit für mindestens einen Frostnap oder mehr. Aber Wim Hof, der bleibt noch ein bisschen.
1 Stunde 30 Minuten. 1 Stunde 45 Minuten.
Am Ende kommt er nach 2 Stunden aus seinem Tank. Alles dran, Hof völlig entspannt, man könnte fast sagen, cool.
Nee, das glaube ich nicht.
Kannst du dir das vorstellen?
Ja. Also ich bin der Meinung, dass ich auch von dem schon mal was gehört habe.
Aha.
Ja, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man länger in der Kälte lebt und ich habe auf meiner Expedition, haben wir ja auch die Überwinterer an der deutschen Neumayer-Station in der Antarktis getroffen. Mhm. Die sind durchaus bei minus 10 Grad in kurzer Hose rumgelaufen.
Okay, ja, das ist natürlich ein Punkt, ne? Und wenn der so extrem drauf ist und immer irgendwie in so Temperaturen mit Shorts unterwegs ist, könnte sich dran gewöhnen. Ja, sehe ich ein.
Jetzt so lange im kalten Wasser sitzen.
Boah, ich finde schon krass.
Also wenn er Spaß dran hat, ne?
Ja, solange alles dran bleibt vor allem, ne? Ja.
Ja.
Okay, lassen wir das mal so stehen. Hier ist Geschichte Nummer 2.
Zweitens, die verlorene Joghurtwette.
Wer spannende Geschichten rund um das Thema Kälte sucht, der landet früher oder später wie von selbst auf der Seite refrigeratorworldrecords.com. Dort gibt's zig Wettbewerbe rund um das Thema Kühlung, Kühlschrank, unter anderem die Frozen Yogi Joghurtwette, Mai 2017. Kurze Anmerkung, oben im Header der Seite steht der Satz Don't try this at home. Das möchte ich hier auch nochmal definitiv betonen. Also, was war passiert? Juni 2017, im Vorort von Chicago, zu sehen sind die Dolan Twins. Das sind so zwei YouTuber, die gerne mal so Pranks machen, aber auch sich gegenseitig Challenges ausdenken.
Today we're doing something really stupid. We just got a truck. And we also just got ice.
Man sieht, wie sie 50 Säcke Eis für ein Eisbad heranschaffen, aber nicht irgendeines, sondern ihr sogenanntes Frozen Yogi Joghurt Eisbad. Flavor, Erdbeergeschmack. Dazu haben sie die Ladefläche ihres Pickups mit einer Plane ausgekleidet und tun da so viel Joghurt, Erdbeeren und Eis herein, dass sie im Yogi-Sitz, ihre Beine bedeckt, ihre Challenge starten können.
Oh my gosh! Dude, that's a mess. My toe almost just froze off. As soon as I sit down, I don't want to sit in this, bro. I literally don't want to sit in this, bro.
I literally don't either.
I literally am too afraid to sit in this. I can't even speak right now. Hang on.
Die einfache Regel, wer zuerst aus dem Schneidersitz aufsteht, der hat verloren.
Oh, holy, no, 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 give me, oh, I did this the worst thing.
Am Anfang viele Geschreie, dann werden die beiden ruhiger. Und nach 2 Stunden und 34 Minuten gibt Ethan auf und sein Bruder Grayson gewinnt. Aber irgendwie auch nicht. Grayson hat auf einmal kein Gefühl mehr in den Zehen. Und muss zum Doktor.
Two things worry about most are this.
Es sind 2 Dinge, die den Doktor beunruhigen. Und ganz konkret der 4. und der 5. Zeh von Graysons rechtem Fuß. Am Ende gibt's 2 gute Nachrichten und eine schlechte. Die erste gute Nachricht, Graysons 4. Zeh hat's geschafft. Die zweite, während das Eis-Video 2 Millionen Views hatte, hatte das nächste Video von den beiden schon über 5 Millionen. Das hängt aber unter Umständen mit der 3. Nachricht zusammen, der schlechten. Denn in dieser nächsten Folge ging es darum, dass Grayson einen kleinen Zeh verloren hat. Und wie er lernt, nochmal neu zu laufen. Also bitte, bitte nicht zu Hause nachmachen.
Wirklich, meinst du das ernst?
Die Frozen Yogi Joghurtwette.
Oh. Ah. Ja, ja, genau, das dachte ich auch. Also die haben sich in gefrorenes Joghurt gesetzt,
ja.
Angeblich.
Oh, angeblich.
Ja, ja, ich traue denen dazu.
So, jetzt haben wir schon 2 Geschichten,
okay.
Wo du das Gefühl hast, könnte sein. Ja. Das heißt ja eigentlich, die nächste und 3. Geschichte.
Die kann nicht stimmen.
Die kann auf gar keinen Fall stimmen. Was machen wir denn, wenn die auch das Gefühl vermittelt, zu stimmen? Ja.
Drittens, sanfte Ruhe in der Schneewehe.
Justin Smith ist gerade mal 26, viel zu jung, um schon zu gehen. Aber da liegt er im Lehigh Valley Hospital in Pennsylvania und rührt sich nicht.
No heartbeat, yeah, of course, no pulse, he's got no brain activity, he's not breathing, body is frozen solid.
Was war passiert? Es war Februar 2016, strenger Winter in Pennsylvania. Es hatte geschneit und es gab Wind, der überall hohe Schneewehen aufgetürmt hat.
And Larry, you're asking, well, what was he doing out there in the first place? He was walking home from a party, a walk he has made a million times. They think possibly he slipped, hit his head and was just stuck out there unconscious.
Was genau geschehen war, bleibt unklar. Nur so viel. Justin liegt in einer Schneewehe und dann passiert lange Zeit nichts. Die Temperaturen sinken in dieser Nacht auf minus 4 Grad. Niemand entdeckt ihn. Bis zum Morgen. Sein Vater hat sich auf den Weg gemacht, sucht die Strecke ab, findet seinen Sohn und bringt ihn ins Krankenhaus. Dort stellen die Ärzte fest, kein Herzschlag, keine Hirnaktivität, da ist nichts mehr zu machen. Bis ein Arzt vorschlägt, es doch gegen alle Wahrscheinlichkeiten nochmal zu versuchen. Er schließt ihn an eine Maschine an, die das Blut aus ihm rauspumpt, erwärmt und mit Sauerstoff angereichert wieder zurückführt. Und es klappt. Gut, seine Zehen und seine kleinen Finger, die sind weg, aber Justin Smith ist alles in allem sehr zufrieden. Wer 9 Stunden im Schnee liegt, der trauert nicht um 10 Zehen, sondern freut sich über 1 Leben.
Komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Also 10 ziehen sich hier schon durch, thematisch.
Ja.
Aber die Geschichte ist auch ganz schön crazy.
Habe ich das richtig verstanden, dass die Geschichte sagt, dass der Mensch jetzt wieder komplett lebt?
Ja, also wir haben ihn ja eben offensichtlich, also
gehört. Ne,
der Stefan wollte uns begreifbar machen, dass wir ihn da eben gehört haben und er klang ja ganz normal so. Also ich würde jetzt daraus schlussfolgern, bis auf die Zehen und den kleinen Finger oder die kleinen Finger, ist er wieder fit.
Ich bin skeptisch. Also ich habe ja nichts mit Medizin am Hut, aber ich bin mir nicht sicher, ob das, wenn jemand schon so lange tot ist.
9 Stunden, ne? Oder was haben
Sie gesagt? Oder er ist ja innerhalb der 9 Stunden dann wahrscheinlich irgendwann gestorben.
Ja.
Also, oder ich gehe davon aus, dass er gestorben ist und
No? Ja, das ist ja zumindest die gängige Definition, also ich bin auch kein Mediziner, aber ich glaube, das ist die gängige Definition von Tod, oder?
Ne? Ja.
Herzstillstand und keine Gehirnaktivität, das ist doch der Moment, wo...
Ja, ganz schön tot.
Genau, wo Maschinen auch ausgeschaltet werden.
Genau.
So, ne?
Das zu reaktivieren kann man bestimmt, schätze ich mal, aber dass dann eben noch das Gehirn und so richtig funktioniert, das bezweifle ich.
Also ich will dich da auch gar nicht beeinflussen.
Ja, also ja. Ich denke, grundsätzlich sind alle 3 Geschichten möglich, aber das Letzte, dass der wirklich nur ein paar Zehen verliert und sonst keine Schäden hat und dann aufsteht und spricht und so, das nach meinem Kenntnisstand würde ich sagen, das geht nicht.
Wollen wir mal in die Auflösung reinhören?
Ja.
Ich bin sehr gespannt.
Die Auflösung.
Wim Hof. Wer den nicht kennt, der kann ihn mal googeln. Der Typ tut viele unglaubliche Dinge. Unter anderem auch mit sehr großer Gelassenheit in eiskaltes Wasser abtauchen.
I love the cool.
Die Geschichte stimmt. Justin Smith, der in Pennsylvania für 9 Stunden Nickerchen sich eine Schneewehe ausgesucht hat und dann ohne Lebenszeichen ins Krankenhaus eingeliefert wird und dann aufersteht? Das ist wahr, auch wenn es merkwürdig klingt. Genau so, die Geschichte stimmt. Die Dolans, ja, auch die gibt's. Und auch diese beeindruckend hohen, millionenstarken Abrufzahlen. Und ja, sie haben auch mal ihren Truck mit Eiswasser volllaufen lassen. Aber der Rest, mit dem Yogi-Joghurt-Kram, der ist natürlich ausgedacht. Keine Erdbeeren, keine abgefrorene Zehen. Geschichte 2 ist geflunkert.
Verdammt.
Ja, wieso? Ist doch medizinisch gesehen ist es doch Wahnsinn.
Das stimmt allerdings.
Also ja, hätte ich nicht gedacht.
Ich also, auch nicht, ehrlich gesagt.
Ich hätte eher damit gerechnet, dass das dann einmal als riesengroße Nachricht um die Welt geht.
Du, da haben wir was gelernt. Sehen wir das ganz positiv. Ne?
Ja, und, auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch das Schöne an der Wissenschaft. Man kann sich irren und ist trotzdem glücklich dann, weil man was Neues gelernt hat.
Passiert dir das immer mal wieder, wo du irgendwie denkst, so, ach krass, hätte ich nicht gedacht oder ich bin was von einer ganz anderen These ausgegangen, aber die kann ich jetzt mal irgendwie in die Tonne drücken, aber dadurch eine neue Erkenntnis?
Ja, ich glaube, das passiert mir täglich. Nein, nicht ganz so, aber ich habe ja an meinem Forschungsthema jetzt 3,5 Jahre gearbeitet und am Anfang dachte ich, ja, ich weiß, wie der Hase läuft und ich weiß, was am Ende rauskommen wird und dann ist es doch alles ganz anders gewesen.
Was nimmst du jetzt so aus deiner Forschung an wichtigen Erkenntnissen mit für unsere Zukunft? Ich weiß, du beschäftigst dich primär mit der Vergangenheit, aber so für dich persönlich, was nimmst du so mit?
Also zum einen ist die Klimageschichte sehr, sehr komplex. Also ich habe mir das schon immer gedacht, aber dass sie so komplex ist, das zermürbt mich auch manchmal ein bisschen. Es ist immer sehr wichtig, nicht nur einen Parameter zu betrachten, Zum Beispiel, wenn ich die Eisalgen finde, dann weiß ich immer noch nichts über das Eis, sondern ich muss mir die Begleitumstände anschauen von den Dingen. Ist auch ganz praktisch für den Alltag, wenn man sich im Alltag irgendeinem Problem stellt oder wenn man zum Beispiel über Klimawandel diskutiert oder so weiter, dann kann man nicht immer nur sagen, das Eis am Nordpol verschwindet, aber am Südpol bleibt es ja gleich. Ja, aber das, was am Nordpol passiert, hat auch direkte Auswirkungen auf den Südpol und so weiter. Und man darf nicht nur die Pole betrachten, sondern eben muss auch die tropische Zone betrachten und im Grunde alles. Und das ist auch das Schöne an dem Beruf, dass man eben nicht nur die feste Erde betrachtet, sondern auch das Meer und die Luft und das Eis und die Vegetation.
Das große Ganze.
Ja.
Also wahrscheinlich gibt es da mit dir auch keine kurzen Gespräche über Klimawandel und die Folgen des Klimawandels, weil du das Große und Ganze dann da auch immer siehst.
Ja. Ja, man kann es auch kurz machen mit, wir werden alle sterben, aber.
Das werden wir eh.
Genau, ja.
Klar, das sind natürlich irgendwie die zwei Blicke, die wir am Anfang schon hatten. Der Erde ist es vielleicht am Ende wurscht, ob sie jetzt schneller in die nächste Eiszeit kommt oder ob es ein bisschen länger dauert. Aber ja, wir können festhalten, wir machen unsere Lebensgrundlagen kaputt.
Genau.
Bist du dann Fan von den ganzen Bewegungen, die es dann doch so langsam aber sicher gibt, also sowas wie Fridays for Future, dass Menschen sich anfangen, wirklich mal ein bisschen aktiver mit dem Thema Klimawandel und den Folgen auseinanderzusetzen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde gerade Greta Thunberg, finde ich, ist ein ganz, ganz großes Idol, weil das, was wir da gerade zerstören, kann man mit keinen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, irgendwie wiederherstellen. Und das ist dann für immer verloren. Und das Argument, warum soll ich denn zur Schule gehen, wenn ich keine Zukunft habe, ist eigentlich völlig richtig. Denn um nochmal auf die Klimageschichte zurückzugehen, vor 20.000 Jahren, da war die globale Temperatur 4 Grad kälter. Dann hat sie sich erwärmt auf null und jetzt haben wir durch die Industrialisierung bereits 1,2 Grad nochmal obendrauf gelegt. Wenn wir jetzt eine Prognose haben für Ende des Jahrhunderts, dass wir bei plus 3 bis 5 Grad sind, dann ist das schon ein Temperaturanstieg, der größer ist als der Unterschied zwischen der letzten Eiszeit und heute.
Also wo die Welt quasi 20.000 Jahre für gebraucht hat, das hätten wir dann in 200 Jahren geschafft. Quasi.
Genau. Wir wissen noch nicht mal ansatzweise, was wir da alles kaputt machen, beziehungsweise wir wissen, dass wir Dinge kaputt machen. Aber wie katastrophal diese Konsequenzen sein werden, das können wir kaum erfassen. Dementsprechend dürfen wir eigentlich keinen einzigen Tag mehr zögern, dass wir da alles daran setzen, eben so schnell wie es geht und so nachhaltig wie es geht, die Emissionen runterzufahren und zwar auf, am besten auf negativ. Ja.
Nervt sich dann manchmal, dass dann vielleicht Leute diese Konsequenz, die du dann durch deine tägliche Arbeit ja auch ein Stück weit vor Augen hast, indem du in die Vergangenheit schaust und siehst, was wir jetzt machen und was damals passiert ist, nervt sich dann manchmal, dass es so langsam geht, also dass diese ganzen Prozesse der Erkenntnis so unfassbar lange dauern auf dieser Welt und dass es immer auch noch Leute gibt, die den Klimawandel leugnen oder nicht wahrhaben wollen, bis in die hohe Politik hinein, wenn ich zum Beispiel ins Weiße Haus in den USA schaue?
Ja, also die Erkenntnis an sich ist, glaube ich, jetzt nicht das Problem, denn gerade durch Fridays for Future hat das doch ganz schön hohe Wellen geschlagen. Und es hapert ganz, ganz schwer daran, dass nichts getan wird. Und dann kommt immer natürlich die Frage, ja, wer kann denn was tun und was kann ich tun? Da ist die schlechte Nachricht, jeder muss alles tun, was in seiner Macht steht. Es gibt viele, die sagen, ja, die Politik ist schuld, weil die müssen uns verbieten, Auto zu fahren oder das so teuer machen und so weiter. Aber dann wählen die Leute am Ende doch irgendeine andere Partei, die das eben nicht macht. Das heißt, die Leute wollen Beschränkungen und gleichzeitig wählen sie dagegen. Das auf die Politik abzuwälzen oder auf große Unternehmen abzuwälzen, ist halt auch nicht richtig. Denn wir sind ja in der Demokratie, wir wählen ja zum einen unsere politischen Vertreter und zum anderen konsumieren wir auch die Produkte von großen Unternehmen, die eben sehr große Umweltverschmutzer sind, beziehungsweise eben sehr hohe Emissionen erzeugen. Also die Leute demonstrieren gegen Kohlestrom. Aber dieses Unternehmen, was Kohlestrom erzeugt, hat immer noch Kunden, die eben genau diesen Strom beziehen und bezahlen.
Ja.
Wenn die Leute nicht einfach endlich mal den Stromanbieter wechseln und dieses Unternehmen einfach keine einzige Kunden mehr hat, dann wird sich auch nichts ändern, wird sich auch die Unternehmenspolitik nicht ändern.
Also sagst du, wir sind auf jeden Fall in der Verantwortung. Also wir können viel mehr Dinge tun, als wir gerade tun.
Ja, ich bin stark dafür, dass jeder auch sein Handeln einfach mal radikalisiert in der Form, dass ich sage, ich wechsle jetzt sofort meinen Stromanbieter und ab sofort wird hier nur noch auf 18 Grad geheizt und nicht mehr auf 24 Grad im Winter. Und ich ziehe jetzt einen Pulli an, so, und ich fahre jetzt konsequent mit dem Fahrrad und fliegen tue ich auch nur noch, wenn es wirklich, wirklich nötig ist, diese Sachen. Und wenn wir uns mal in Erinnerung rufen, wie oft wir in unserem Leben geflogen sind, weil unser Leben davon abgehangen hat, dann kommen die meisten auf Null.
Ja.
Und gerade Fliegen ist für den Privatverbraucher einer der größten Hebel, den er ansetzen kann. Man kann sich sehr gut auf der Homepage vom Umweltbundesamt seinen CO2-Fußabdruck ausrechnen, also als Privatperson. Und dann kann man einfach mal verschiedene Angaben machen und sehen, in welchen Bereichen des Lebens man wie viel emittiert. Dann kann ich natürlich meine Ernährung umstellen und ich kann mehr mit dem Fahrrad fahren und dann kann ich vielleicht so 2-3 Tonnen CO2 sparen. Wenn ich dann zur Belohnung einmal nach Thailand fliege, dann habe ich wieder 6 Tonnen CO2 emittiert, nur durch den Flug. Oder ein großes Problem ist auch, dass viele Menschen gar nicht genau bewusst sind, welche Tätigkeit ihres Lebensstils welche Emissionen erzeugt. Also dass es einen Unterschied macht, ob ich mein Smartphone 1 oder 5 Jahre benutze.
Ja.
Solche Dinge.
Und dass sowas ja theoretisch und auch praktisch gilt, zeigt ja eigentlich auch die Corona-Krise und die Entschlossenheit am Ende, mit der alle Beteiligten, sowohl Politik als auch Bevölkerung, gehandelt hat. Also es geht ja tatsächlich, wenn das Problem offensichtlich ernst genug ist. Haben wir noch nicht verstanden, dass der Klimawandel auch so ein ernstes Problem ist?
Ja, das Problem ist, dass der Klimawandel ja nicht so schnell tötet wie das Coronavirus. Genau, und wenn wir jetzt die globale Erwärmung ausbremsen wollen, also mit Stoppen können wir sowieso schon nicht mehr kommen oder mit rückgängig machen auch nicht, aber wir können es, statt von auf 3 bis 5 Grad zu gehen bis zum Ende des Jahrhunderts, könnten wir das vielleicht noch auf 2 herunterdrosseln, so die Erwärmung. Um da einen Effekt zu sehen, müssen wir wirklich 50, 100, 200 Jahre lang uns gut benehmen hier auf der Erde. Das sehe ich nicht.
Wie entspannst du bei all diesen schwierigen und aufreibenden Themen, die dich umgeben, weil der Blick in die Vergangenheit ja zwangsläufig dann auch immer mit der Zukunft zu tun hat? Kannst du dann abschalten und das zwischendurch immer mal wieder hinter dir lassen?
Also es gibt schon Momente, da ist das sehr, sehr hart. Einmal im Monat kommt die monatliche globale Temperatur, wird dann veröffentlicht von der NASA zum Beispiel. Also manchmal haut mich das echt vom Hocker, weil es natürlich mal wieder der wärmste Mai oder so auf der Erde war. Aber dadurch, dass ich eben auf einer sehr sachlichen, neutralen Ebene den Zugang habe, kann ich das so ein bisschen emotional bereinigen. Das ist, genau, es ist nicht mehr so emotional aufgeladen wie, oh Gott, es wird alles ganz schlimm, sondern, naja, ich weiß, dass das Wasser so und so schnell ansteigen wird oder dass die Temperatur so und so schnell ungefähr ansteigen wird und dies und das und jenes passiert. Was mich viel mehr beunruhigt ist, wie die globale Zivilisation darauf reagieren wird. Wenn dann mal das Trinkwasser knapp wird oder wenn dann mal das Getreide im 5. Jahr in Folge, also wenn die Ernte nicht groß genug ist, um eben alle zu versorgen, dann steigen nämlich die Preise an und dann wird wieder gehamstert. Dann sieht man sehr, sehr schnell die Unterschiede, also die sozialen Unterschiede wachsen dann enorm an. Denn die Leute, die sich das nicht mehr leisten können, die können sich dann eben Getreide nicht mehr leisten. Und
Das heißt, du hast auch ein Stück weit Respekt vor den sozialen, gesellschaftlichen Folgen des Klimawandels und nicht nur davor, dass wir vielleicht Lebensräume zerstören, die wir dann vielleicht nicht mehr bewohnen können oder dass Menschen, die in Regionen wohnen, wo es jetzt schon warm ist, da wahrscheinlich irgendwann auf gar keinen Fall mehr wohnen können.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, weil die Folgen des Klimawandels, die ja heute schon spürbar sind, auch viel im globalen Süden sich auswirken. Wenn man zum Beispiel an Mosambik denkt, die haben ja letztes Jahr 2 große Wirbelstürme hintereinander gehabt. Da gibt es keinen Rettungsschirm und da wird nicht wieder Aufbau geleistet, weil sich das Land das einfach nicht leisten kann. Und wenn es jetzt in Zukunft noch wärmer wird und richtig Zonen entstehen, wo man tödliche Hitzewellen hat oder richtig, also die Wüste sich ausbreitet und so, werden die Menschen ihren Lebensraum dort auch verlassen und dann eben woanders hingehen.
Und da sind wir wieder bei, alles hängt mit allem zusammen, ne?
Genau, ja. Das ist ein dickes, richtig dickes Problem, was wir uns da angelacht haben.
Ja, und jetzt sind wir mit diesem dicken Problem am Ende unseres Gespräches und ich habe gerade noch überlegt, wie man jetzt noch irgendwie vielleicht so ein bisschen bessere Stimmung, aber Nee, es ist halt so, ne? Es ist halt so, wie es ist. Insofern, ja. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, mit dir über all das zu reden und diesen Blick mit dir in die Vergangenheit zu werfen und zu erfahren, was dieser Blick in der Vergangenheit über unsere Zukunft sagt. Der Klimakrimi, habe ich mir gemerkt.
Ja.
Maria Elena Vorrath, Geowissenschaftlerin oder Meeresgeologin oder auch Detektivin, könnte man sagen. Ne? Vielen Dank für deine Zeit und einen schönen Sonntag noch.
Ja, danke. Dir auch.
Tschüss, mach's gut.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.